Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Sport Passion Emergency Podcast. Die Vancouver Canucks geben Quinn Hughes ab, nicht nach Detroit, nicht nach New Jersey, sondern zu den Minnesota Wild. Marco Rossi, Liam O'Green und Steve Bouyem plus ein Erstrundenpick 2026 gehen nach British Columbia. Und damit haben wir eine richtig, richtig große Überraschung und vielleicht, muss man mal sagen, den größten Trade im Kalenderjahr 2025. Da gab es natürlich die beiden Mikko Rantanen-Tauschgeschäfte, die sicherlich auch sehr, sehr weit oben sind. Aber zumindest in dieser Saison ist das der größte Trade, den die NHL bisher gesehen hat. Und wir haben ganz, ganz viel zu analysieren. Wir haben zwei Teams, die sich in komplett unterschiedliche Richtungen bewegen. Und natürlich einige Spieler, einige Assets, die mit dabei sind. Und wir fangen mal an mit den Vancouver Canucks. Und es gab natürlich, und ich habe darüber ja jetzt schon in der vorletzten Folge, es gab ja zwischendurch vor nicht mal 24 Stunden den Emergency Podcast zum Tristan Jarry und Stuart Skinner Trade. Und davor, vor zwei Folgen, schon ganz, ganz lange her, da habe ich in der News-Ausgabe darüber berichtet, dass die Gerüchte um Quinn Hughes zunehmen, dass da immer mehr Unruhe herrscht um die Vancouver Canucks. Und es war so, dass man viel gehört hat, eben auch zum Thema New Jersey Devils, dass Quinn Hughes auch in einem Interview von Fitzy, von Tom Fitzgerald, dem General Manager, gesprochen hat. Da übrigens mal einzuordnen, das ist wohl so, dass im Prinzip jeder, der mehr als zwei Sätze mit Tom Fitzgerald redet, ihn Fitzy ansprechen darf. Also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwas Riesiges draus ableiten konnte. Und was man an der Stelle ja auch dazu sagen muss, Tom Fitzgerald ist der Assistant General Manager vom Team USA Hockey Management, der 2026 auch bei den Olympischen Spielen mit dabei sein wird und eben dort die Mannschaft betreut. Und natürlich hat ein Spieler, der da zum Kader gehören wird, dann eben auch Kontakt mit dem. Also, dass man da so viel reininterpretiert hat, war meiner Meinung nach ein bisschen voreilig. Aber es war natürlich trotzdem so, dass New Jersey ein richtig großes Thema war, einfach aufgrund der Situation. Die beiden Brüder Luke und Jack sind da und natürlich lag es dann nahe, da sie eben in der Vergangenheit gesagt haben, die drei mehr oder weniger, dass sie wirklich gerne mal zusammenspielen wollen. Und dann konnte man natürlich vermuten, dass das eben dann da ist, wo schon zwei spielen. Die Detroit Red Wings, habe ich erwähnt, die waren auch in den letzten Tagen immer mal wieder ein Team, was wohl angeklopft hat. Und es war anscheinend so, dass die Vancouver Canucks irgendwann entschieden haben, okay, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, zu dem wir relativ viel an Gegenwert für Quinn Hughes bekommen. Denn natürlich ist klar, je länger der Vertrag von Quinn Hughes dauert, er befindet sich aktuell in Vertragsjahr 5 von 6, umso weniger Druck können die Vancouver Canucks aufbauen, umso weniger haben die das Heft des Handelns in der Hand. Und die anderen Teams können dann im Prinzip sagen, naja, also wenn ihr jetzt nicht auf unser Angebot eingeht, dann bekommen wir eben Quinn Hughes in einem Jahr, in 6 Monaten per Free Agency und ihr werdet ihn, ohne irgendeinen Gegenwert zu bekommen, nicht mehr bei euch im Kader haben. Deswegen war an der Stelle dann eben für Patrick Alvin, für den General Manager, für Jim Rutherford, für den President of Hockey Operations, ist er, glaube ich, dann am Ende schon klar, wenn man sehr viel Gegenwert haben möchte, dann muss man jetzt handeln. Und dann haben sie anscheinend in den letzten Tagen immer mehr telefoniert, mit immer mehr Teams telefoniert und dann wohl letztlich das beste Angebot angenommen. Es gab anscheinend auch ein sehr, sehr gutes Angebot der Washington Capitals, die aber zum Beispiel den Ryan Leonard dort nicht mit reinpacken wollten in das Paket. Und jetzt sind es dann tatsächlich, wenn man das Ganze ein bisschen auseinanderzieht, 4 Erstrunden-Picks, die aus Minnesota dann nach Vancouver gehen. Wie komme ich auf 4 Erstrunden-Picks? Marco Rossi ist als Center 2020 an Position 9 von Minnesota ausgewählt worden. Also der ist eben jemand, der ein Erstrunden-Pick ist. Dann haben wir Liam Ögren, der ist ausgewählt worden an Position 19 2022 und Sief Bouyum ist 2024 an Position 12 ausgewählt worden. Also wir haben die Positionen 9, 12 und 19 in drei verschiedenen Erstrunden-Drafts und dazu einen Unprotected 2026er Draft-Pick. Nochmal für diejenigen von euch, die sich da nicht so auskennen, was heißt an der Stelle Unprotected? Aufgrund der Platzierung in der Saison 2025, 2026 wird die Position der Teams festgelegt, an der sie dann auswählen dürfen. Wir nehmen jetzt mal den besten Fall an. Minnesota gewinnt den Stanley Cup, dann wären sie an Position Nummer 32 im Draft. Dann würden sie diesen Draft abgeben. Das ist natürlich kein so gutes Szenario für die Vancouver Canucks. Wir nehmen mal den schlechtesten Fall aus Sicht von Minnesota. Sie qualifizieren sich, warum auch immer, nicht für die Playoffs. Sie gewinnen dann die Draft-Lotterie, bekommen den ersten Pick. Und auch dieser Pick würde an Vancouver gehen. Was man eben manchmal macht, wenn man Tauschgeschäfte hat, man sagt, der Pick ist Top 5 oder Top 10 protected. Das heißt also, sollte das Team, was diesen Draft-Pick abgibt, in diesem Fall Minnesota, innerhalb der ersten 5 oder 10 Spieler, je nachdem, was man für eine Protection hat, wählen dürfen, dann würden sie diesen Pick behalten. Dann gibt es meistens Konstellationen, wenn der in dem Jahr nicht von Minnesota nach Vancouver gehen würde, dann würde er vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wandern. In diesem Fall haben wir gar nichts da drin in diesem Trade. Wir haben also den 2026er Erstrunden-Pick von Minnesota. Der wird nach Vancouver gehen und aller Voraussicht nach wird das natürlich kein besonders hoher Draft-Pick sein. Denn Minnesota ist aktuell schon in einer richtig guten Position und mit Quinn Hughes werden sie wahrscheinlich noch ein Stück besser werden. Aber da werden wir gleich drüber reden, wenn wir über Minnesota reden. An dieser Stelle schauen wir erst einmal nochmal zurück nach British Columbia. Vancouver also in einer Position, wo sie jetzt noch gehandelt haben, rechtzeitig vielleicht und eben einiges an Gegenwert bekommen haben. Und dann schauen wir auch einfach mal auf die Spieler. Marco Rossi ist ein Center, ist mit 1,76 nicht so besonders groß, 87 Kilo, ist jemand, der auch nicht so athletisch ist, aber ein Spieler, der trotz der vielleicht kleineren Maße im Vergleich zu anderen NHL-Spielern sehr viel auch kämpft an der Bande, der sehr, sehr gut auch sich einsetzt, der eben auch schon Phasen gehabt hat, wo er wirklich wie ein ja, NHL-Erstrunden-Center ausgesehen hat. Er war auch zum Zeitpunkt seiner Verletzung der NHL-Erstrunden-Center. Er hatte, wenn wir mal seine Karriere anschauen, die ersten beiden Jahre, die waren ein bisschen durchmischt. Aber dann ab 2023, 2024, 82 Spiele gemacht, komplett gespielt. Die Saison 40 Punkte, 21 Tore, 19 Assists. Das war auch die Spielzeit, wo ich mit ihm in Stockholm reden konnte. Also auch sehr, sehr sympathisch da. Hat da auch sehr gut gespielt in den Spielen, entsprechend auch drumherum um die Global Series damals. Dann letzte Saison hat er 24 Tore gemacht, insgesamt 60 Punkte. Und da hat er auch wieder angedeutet, er kann sehr, sehr gut sein. In den Playoffs hat er allerdings nicht so viel Spielzeit bekommen, obwohl man sagen muss, 3 Punkte, 2 Tore in 6 Partien war auch nicht so schlecht. Und die Saison war er eben wieder verletzt. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man vielleicht dann auch ein kleines Fragezeichen haben muss mit den Verletzungen. Aber er hat immerhin trotzdem wieder 13 Punkte in 17 Partien gehabt. Und natürlich ist er im Normalfall kein Center für die erste Reihe eines LHL-Teams. Das ist ganz klar. Dafür ist er ein bisschen zu klein. Dafür ist er dann vielleicht auch spielerisch nicht gut genug. Er ist vielleicht auch dann als Spieler oder als Center, der mit nach hinten verteidigen kann, nicht gut genug. Aber trotzdem ist er sicherlich jemand, der in einer zweiten Reihe, vielleicht idealerweise in einer dritten Reihe auf der Center-Position sehr, sehr gut aufgehoben ist und der eben entsprechend, wenn er denn jetzt in Vancouver fit ist, dort das Line-Up gut ergänzen kann. Man muss ja auch sagen, dass die Vancouver Canucks seit den Verletzungen von Teddy Bluger und Philipp Hedl im Prinzip die weiße Fahne so ein bisschen geschwenkt haben. Also das ist natürlich ein Punkt, wo man eben sagen muss, die Saison lief nicht so besonders gut und diese beiden Verletzungen haben sie natürlich auf einer Position, wo sie vorher sowieso schon nicht so gut besetzt waren, richtig geschwächt. JT Miller haben wir letztes Jahr drüber geredet, in dem Trade weggegangen. Pius Suter war auch ein Spieler, den sie abgegeben haben. Also es war in den letzten Jahren auch so, dass die Center-Position immer weiter geschwächt wurde. Bei Hiddle hatten sie den Wunsch und die Hoffnung, dass er eben jemand sein kann, der längerfristig dort auch entsprechend dieses Problem lösen könnte. Das ist aktuell noch nicht der Fall und die Historie bei seinen Problemen mit Gehirnerschütterung spricht natürlich auch nicht dafür, dass sich das, sagen wir mal, kurzfristig verändern wird. Deswegen ist Marco Rossi auf einer Position gekommen, wo die Vancouver Canucks eben durchaus Bedarf hatten. Dann kommt Liam O'Grain, der jemand ist, den man eher für die dritte, vierte Reihe sehen muss. Ist ein Spieler, der in der NHL noch nicht so sein Potenzial entfaltet hat, der aber zum Beispiel in der AHL 37 Punkte in 41 Spielen hatte bei den Iowa Wild, der da ganz gut gespielt hat, der auch dieses Jahr wieder in der AHL gespielt hat, 18 NHL-Spiele gemacht die Saison, kein Tor geschossen, letztes Jahr hat er 2 Tore in 24 Partien. Das ist sicherlich ein Punkt, da muss ein bisschen mehr schon kommen. Vielleicht schicken sie ihn auch erstmal wieder in ihr AHL-Team, die Vancouver Canucks. Und wie gesagt, er ist eher jemand für die dritte, vierte Reihe. Und dann kommt vielleicht das wichtigste Stück dieses Trades. Siv Bujum, der sicherlich nicht ganz auf dem Niveau ist wie Quinn Hughes, der aber, sage ich mal, vergleichbare Fähigkeiten hat, der ein Verteidiger ist mit sehr, sehr viel Offensivtalent, hat für die University of Denver zum Beispiel in der letzten Spielzeit 48 Punkte gehabt in 41 Partien, dabei 13 Tore geschossen, hat jetzt in Minnesota auch in 31 Partien in der NHL immerhin 14 Punkte, 3 Tore, also auch wieder ein Verteidiger, der sicherlich jemand sein kann für einen erstes Verteidigerpaar, vielleicht nicht als nominelle Nummer 1, sondern eben dann zusammen mit einem anderen Spieler, wo man dann die Hoffnung hat, dass man sagen kann, okay, das ist ein sehr, sehr gutes Duo und die beiden, wer auch immer das dann sein wird bei den Vancouver Canucks, vielleicht dann der Spieler, der aus dem Erstrundenpick 2026 rauskommt, die können zusammen spielen. Man muss auch dazu sagen, Bujum ist gerade mal 20 geworden, hat also bisher den Teil seiner NHL-Karriere, den er schon hat, als 19-Jähriger abgeliefert. Und natürlich ist das so, viele sehen Matthew Schaefer, viele sehen, was der kann mit 19. Das ist die absolute Ausnahme. Das, was wir da sehen, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist ein Riesentalent. Und Bujum ist eben ein, zwei Stufen unten drunter, was gar nicht schlimm ist, was relativ normal ist, würde ich sagen, für einen NHL-Verteidiger. Und dementsprechend darf man da auch nicht so enttäuscht sein, dass er jetzt noch nicht so die ganz großen entsprechenden Leistungen dort abgeliefert hat. Er kann sicherlich jemand sein, der ein bisschen was auffängt von dem, was Quinn Hughes hinterlässt, aber das wird auch nicht in dieser Saison, in der nächsten oder in der übernächsten der Fall sein, sondern wenn man in, sage ich mal, 2 Jahren, Ende der Saison in 2 Jahren dann sagt, okay, pass mal auf, Leute, jetzt haben wir jemanden, das ist einer für unser erstes Verteidigerpaar, der auch im Powerplay eben eine entsprechende Rolle ausfüllen kann, dann wird das sicherlich das sein, was man sich als Gegenwert erhoffen konnte. Der Pick, habe ich schon erwähnt, ist nicht besonders hoch und wird sicherlich nicht ein Spieler sein, der direkt auch in der ersten, zweiten Saison, nachdem er gedraftet wurde, einen Impact hat bei den Vancouver Canucks. Natürlich ist die Frage, ob der Zeitpunkt, den sie jetzt gewählt haben, wirklich der richtige war. Das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, der Gegenwert, den sie bekommen haben, ist das wirklich etwas, womit man zufrieden sein darf? Und das ist vielleicht auch die Frage, ist das auch das, was zu diesem Zeitpunkt im Zyklus der Vancouver Canucks so das Richtige ist. Ich spreche ja immer so ein bisschen davon, dass Franchises sich in einem Zyklus befinden oder in einer Art Wellenbewegung, dass du eben sagst, okay, sind sie jetzt wirklich Rebuilding? Sind sie in einem Team, was jetzt genug Draftpicks hat? Also ich sage jetzt mal Beispiel, die Anaheim Ducks waren vor jetzt 10, 15 Jahren ein Stanley Cup Kandidat. Dann haben sie irgendwann abgebaut, haben Spieler abgegeben, waren im Rebuild vor 3, 4 Jahren. letzten 2-3 Jahre waren sie dann schon eher so in dem Modus, okay, wir holen uns mal ein paar Veteranen dazu, wir verstärken uns und jetzt sind sie ein Team, was in Richtung Playoffs schielt und was dann hoffentlich in 2, 3, 4 Jahren ein Spitzenteam ist, also hoffentlich aus Sicht der Anaheim Ducks, was dann vielleicht wieder um den Stanley Cup mitspielen kann. Das heißt, da hat man so ein bisschen exemplarisch so diese Wellenbewegung. Was man bei Vancouver sagen muss, im Prinzip in der Karriere von Quinn Hughes haben sie sich relativ wenig oben oder unten in diesen Wellenbewegungen gefunden, sondern sie waren immer so ein bisschen in einem Mix mit drin. Wenn man sich das Ganze anschaut, Hughes hat 2019 seine NHL-Karriere begonnen, da hat er 17 Playoff-Partien immerhin gehabt, 16 Punkte mit den Vancouver Canucks, beziehungsweise das Jahr vorher hat er schon reingeschnuppert, aber die richtige Saison war 2019-2020. Danach haben sie 3 Jahre die Playoffs verpasst, dann haben sie wieder die Playoffs erreicht. Das war eine Spielzeit, wo er auch dann 13 Spiele gemacht hat in der Endrunde eben. Letztes Jahr wieder die Playoffs verpasst und dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch so oder wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sie die Playoffs verpassen. Also immer so ein bisschen auf und ab und gar nicht die Phasen oder die Positionen, wo du dich als Franchise befinden möchtest. Also entweder willst du ganz oben sein in der NHL und oben um Titel mitspielen oder aber du möchtest, wenn du denn schon unten bist, sagen, okay, wir sind jetzt zwar aktuell richtig schlecht, wir haben aber richtig gute junge Spieler und wissen, in 3, 4 Jahren sind wir wieder vorne mit dabei. Und diese Zwischenstufen, die möchte ein NHL-Team im Normalfall vermeiden. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das, was die Canucks jetzt gemacht haben, sie eher in dieser Zwischenstufe hält, als dass sie wirklich einen richtigen Rebuild haben. Aber man muss auch dazu sagen, das ist natürlich einer der ersten Trades von hoffentlich aus Canucks Sicht noch einigen weiteren, die folgen werden. Also ich kann einfach nur aus Sicht der Canucks hoffen, dass sie noch weitere Veteranen abgeben, dass sie eben in der Lage sind, noch weitere Draftpicks sich zu holen, weitere Prospects, dass sie dieses Jahr schlecht werden, dass sie das Jahr darauf eben auch schlechter sind, dass sie dann aber wirklich wieder ein bisschen mehr durchstarten können und zwar auch mit ein bisschen mehr Power und nicht mit Spielern, die zwar dann sie ein bisschen nach vorne bringen, aber dann auch wieder nur so, sage ich mal, als Team in Richtung der Wildcard-Plätze und nicht weiter nach vorne. Da ist aber ja für mich jetzt nicht klar zu erkennen. Natürlich habe ich erwähnt, sie haben im Prinzip mit Marco Rossi die Center-Position gestärkt, sie haben mit Booyam die Verteidigerposition ein bisschen aufgefangen, sie haben sich einen Depth-Forward geholt und einen Draft-Pick. Machen alle einzeln für sich Sinn, diese Teile? Ob das insgesamt so das Beste ist, was Vancouver da rausholen konnte, wird man wahrscheinlich auch nie oder erst in 5 bis 10, vielleicht auch manchmal 20 Jahren erfahren, wenn so ein bisschen durchsickert, was denn andere Vereine als Angebot abgegeben haben. Ich muss sagen, auf den ersten Blick fand ich das gar nicht so schlecht, was Vancouver bekommen hat, aber auch da, ne, es ist einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen. In diesem Fall, wenn wir den Trade von gestern nehmen mit Jarry und Skinner, wird man relativ schnell merken, was das gebracht hat. Das kann sein, dass wir hier in 5, 6 Jahren erst so einen wirklichen Eindruck davon bekommen, wenn es auch dann darum geht, werden wir ja gleich dazu kommen, was denn mit Quinn Hughes in Minnesota passieren wird. Dann wird man erst bilanzieren können, was Vancouver da für einen Gegenwert bekommen hat. Und damit gehen wir rüber nach Minnesota und wir gehen zu Quinn Hughes und wir gehen vor allem zu den Minnesota Wild. Und da muss man ja auch sagen, wir hatten ja einen sehr, sehr unruhigen Sommer, die ganze Diskussion und die Vertragsverhandlungen rund um Kirill Kaprizov, das erste Angebot, was das Beste in der Geschichte der NHL war, abgelehnt. Sie haben nachgebessert, sie haben ihn dann entsprechend auch verpflichtet. Er ist der bestdotierte Spieler in der Geschichte der NHL ab der nächsten Spielzeit. Also im Moment verdient er ja noch etwas weniger, nur muss man ja sagen, 9 Millionen und ab nächsten Sommer dann sage und schreibe 17 Millionen Dollar pro Spielzeit. Und trotzdem war man so ein bisschen enttäuscht, weil natürlich Minnesota drauf gehofft hatte, nachdem die Verträge von Parisi und Suter weitestgehend weg waren, dass man nicht nur Kaprizov holen kann, sondern auch andere Free Agents. Und wir sehen jetzt mit diesem Quinn Hughes Trade vielleicht auch etwas, was wir in den nächsten Jahren des Öfteren erleben werden. Wenn wir uns die letzten Monate anschauen, so viele dieser Free Agents, die im nächsten Sommer Free Agents gewesen wären, die haben neue Verträge unterschrieben. Wir haben eben zum Beispiel auch einen Connor McDavid gehabt, allen voran. Wir haben einen Martin Natchez gehabt, wir haben einen Jack Eichel gehabt. Wir haben einige andere von den Unrestricted Free Agents aus dem nächsten Sommer, die bei ihren aktuellen Teams unterschrieben haben. Und dementsprechend sind all die Mannschaften, die darauf gehofft haben, sich einen Free Agent zu angeln im nächsten Sommer, leer ausgegangen. Und dazu gehören natürlich auch die Minnesota Wild, die eben Free Agents oder die Salary Cap Space gehabt hätten, um Free Agents theoretisch anzulocken. Und Minnesota hat jetzt eben etwas gemacht, die haben gesagt, okay, wir werden wahrscheinlich so keine Free Agents bekommen, zumal die Klasse der Free Agents ja qualitativ nicht so gut ist. Wir versuchen uns jemanden zu holen, der ein Unterschiedsspieler ist, der aber eben per Tauschgeschäft kommt. Und da haben sie mit Quinn Hughes natürlich, muss man sagen, jemanden erwischt, der zur absoluten Top-Kategorie in der NHL gehört. Je nachdem, was man reinnimmt an Stürmern und an Torhütern, ist er einer der Top 10, vielleicht Top 20 Spieler in der NHL. Er ist wahrscheinlich nach Cale Makar der zweitbeste Verteidiger in der Liga. Und damit natürlich eine ganz, ganz klare Verbesserung dessen, was sie bisher haben. Und man muss ja auch dazu sagen, dass sie mit Brock Faber schon einen sehr, sehr guten jungen Verteidiger haben, der eben auch den Vorteil hat an der Stelle, der ist jemand, der mit rechts schießt. Quinn Hughes ist ein Linksschütze. Das heißt, man kann die beiden theoretisch auch zusammen aufstellen und kann die beiden in einem Verteidigerpaar auch entsprechend dann aufs Eis bringen. Und sie sind beide Spieler vom Team USA. Das heißt, Bill Guerin, der eben der General Manager ist vom Team USA, also nicht nur Assistant, sondern General Manager, der hat natürlich dann jetzt auch ein paar, was vielleicht eben auch dann bei Olympia zusammenspielt, je nachdem auch, wie man den anderen Hughes Brother als Verteidiger dann damit einbinden möchte. Also dieses erste Verteidigerpaar, was Minnesota dann hat mit Quinn Hughes, mit Brock Faber, ist eines der besten Verteidigerpaare in der NHL. Da kannst du vielleicht Harley Heiskanen bei Dallas nennen. Natürlich Tace und Cale Makar sind da mit zu nennen. Aus der Eastern Conference wird es auch das eine oder andere Verteidigerpaar geben. Im Westen sind noch Ekholm und Bouchard zu nennen, die sicherlich auch zumindest, was die Offensive betrifft, sehr, sehr gut sind. Aber Minnesota hat damit wirklich den eigenen Kader in der Defensive erstmal richtig aufgewertet. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, Bouillon ist natürlich jemand gewesen, der jetzt nicht so super viel gespielt hat, der natürlich als junger Spieler auch eher noch Fehler macht. Und Quinn Hughes ist eine ganz, ganz klare Verbesserung auf dieser Position. Insgesamt muss man auch sagen, er ist natürlich auch jemand, der ein Unterschiedsspieler ist, der auch in den Playoffs, der dann nicht nur seine 25 Minuten spielen wird, der vielleicht dann auch seine 30 Minuten spielen wird. Das heißt, auch an der Stelle hat man einfach nochmal etwas mehr Qualität bekommen, die man auch in den Playoffs dann gebrauchen wird. Was du auch dazu sagen musst, die Spieler, die sie abgegeben haben, die haben aktuell gar nicht richtig im Kader gespielt. Das heißt, Marco Rossi, der war verletzt. Bouillon habe ich erwähnt, auch eher dann auch teilweise in der AHL. Auch bei Ogren ist ja jetzt keiner gewesen, der dauernd und 20 Minuten pro Spiel auf dem Eis stand. Das heißt, sie haben diesen Trade gemacht und waren in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ja eines der besten Teams in der NHL. Wenn ich auf die letzten 10 Spiele schaue, ich will mal einmal hier mir die Standings wieder aufmachen von der NHL. Die Minnesota Wild waren eines der heißesten Teams in den letzten Wochen. Sie haben eine Bilanz gehabt in den letzten 10, 7, 2 und 1, sind mit 39 Punkten punktgleich mit den beiden besten Teams, zum Beispiel in der Pacific. Sie haben nur ein Problem, da kommen wir nachher noch zu, sie spielen eben in der Central. Also das ist natürlich die eine Geschichte. Aber trotzdem sind sie eines der besten Teams gewesen in der NHL in den letzten Wochen und haben jetzt eben ihren Kader verstärkt mit einem der besten Verteidiger der Liga, ohne dass sie viel von dem abgeben mussten, was an Tiefe im Kader drin ist. Und das ist natürlich ganz, ganz klar ein absolut super Signal auch an die Mannschaft, auch an das Team eben zu sagen, pass mal auf, Leute, wir haben gesehen die letzten Wochen, wie ihr gespielt habt. Wir wissen auch, wir haben seit Jahren immer wieder einen Erstrunden ausgehabt. Wir warten schon lange wieder auf einen tiefen Playoff-Lauf. Wir geben euch jetzt die Chance mit diesem Spieler, dass wir das schaffen können. Natürlich haben die Minnesota Wild auch ein Auge darauf, dass Quinn Hughes dort bleibt. Er ist Amerikaner, er kennt Bill Guerin, er kennt zumindest auch, sage ich mal, einige der Spieler eben dann auch aus dem US-Kader, habe ich ja eben schon erwähnt. Und natürlich, warum wäre es denn nicht eine Möglichkeit, dass man sich in Minnesota trifft, dass die anderen rüberkommen nach Minnesota, dass die eben aus New Jersey dahin kommen, diese Geschichte mit den Brüdern vereint, das ist ein Punkt. Minnesota hat jetzt den Vorteil, sie können Quinn Hughes noch einen Vertrag unter den alten CBA-Bedingungen geben. Das heißt, sie können ihm noch die maximale Länge von 8 Jahren geben. Sie können ihm noch sehr, sehr viele Bonuszahlungen geben. Genau das, was beim Vertrag von Kirill Kaprizov auch passiert ist. Der hat einen Vertrag, den man ab dem nächsten Jahr, ab der nächsten Spielzeit, also ab September, muss man sagen, ab, glaube, 16. September, so nicht mehr abschließen kann. Bis dahin können aber Spieler eben noch Deals abschließen, die so aussehen. Und da sind richtig viele Bonuszahlungen mit dabei. Wenn ich mir das Ganze anschaue, die ersten Jahre hat er ein Grundgehalt, oder Kirill Kaprizov hat durchgehend ein Grundgehalt von 1 Million. Alles andere, was da an Gehalt ist, sind Bonuszahlungen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, das sind im Schnitt 16 Millionen an Bonuszahlungen. Warum reite ich so auf diesen Bonuszahlungen rum? Ganz einfach. Die Bonuszahlungen können nicht Bestandteil eines Buyouts sein. Das heißt, ein Spieler, der hohe Bonuszahlungen hat, der bekommt diese Zahlungen auch, ob ein Team ihn rauskaufen möchte oder nicht. Und dementsprechend ist das sicheres Geld auf der Bank und nichts, was einem dann in dem Fall der Fälle wieder weggenommen werden kann. Auch das ist etwas, wo Minnesota gezeigt hat, dass sie gewillt sind, Craig Leopold, der Owner, dass sie gewillt sind, richtig, richtig viel Geld in einen Spieler zu investieren. Und für mich, bei allem Respekt vor Kirill Kaprizov, Quinn Hughes wäre für mich sogar nochmal eine Nummer obendrauf. Und natürlich hat der jetzt auch den Vorteil, er kann beim eigenen Team hingehen, er braucht nicht mal irgendeinen Vergleich wählen zu einem anderen Team, sondern kann beim eigenen Team hingehen und sagen, pass mal auf, Leute, okay, ja, ich verlängere, aber also Kirill hat ja letztes Jahr verlängert für 17, das ist ja ganz nett, aber der Salary Cap Space steigt ja und mein Vertrag ist ja dann erst auch im nächsten Sommer. Also ich hätte gerne mehr Geld als diese 17 Millionen pro Jahr. Und auch da muss ich sagen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das der Fall sein wird oder dass man zumindest sagt, man einigt sich auf diese 17 und das wäre ja mehr als eine Verdoppelung des aktuellen Gehalts von Quinn Hughes, der bekommt unter 8 Millionen. Dann kommt dazu, sie haben ihn für 2 Playoff-Läufe, wenn sie ihn nicht abgeben, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu zum Risiko, sie haben ihn für 2 Playoff-Läufe, das heißt auch da an der Stelle ist es so, dass sie nicht nur ihn als Rental haben und die Befürchtung haben müssen, dass er dann geht. Nein, es ist länger, es ist über ein Jahr hinaus, dass man eben sagen kann, 2-mal haben wir die Chance, uns den Kader anzugucken mit Kaprizov, mit Faber, mit vorne mit Boldy, mit eben dann Quinn Hughes und das wird unser Team sein und das Team soll angreifen, soll den Stanley Cup holen natürlich und soll vor allem auch erstmal eine Playoff-Runde gewinnen für die Minnesota Wild. Also erstmal sehr, sehr viel Positives, finde ich, aus Sicht von Minnesota. Quinn Hughes ist da auch gut aufgehoben, wie gesagt, passt auch vom Team her. Da sind keine Diskussionen, wer da der Nummer 1 Verteidiger ist, oder ne, sondern der passt richtig gut mit rein, wird im Powerplay dort spielen, was sowieso schon ganz gut ist, was mit ihm nochmal eine andere Qualität bekommen wird. Er wird vorne in einer richtig guten Reihe spielen, eben vielleicht in einer richtig guten Fünferkombination, unter anderem eben dann mit Boldy, mit Kaprizov und oder wenn Tarasenko erste Reihe spielt und Jurov, wenn sie da eben diese eher russisch geprägte Reihe machen, das ist auch okay. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes Team sein, was sicher in den Playoffs ist, ist ja auch ein Unterschied für Quinn Hughes im Vergleich zu den Vancouver Canucks und was eine Chance haben wird, einen tiefen Lauf zu bekommen. So, und jetzt kommen wir aber langsam in die Kategorie rein, okay, was gibt es denn für Risiken für Minnesota? Risiko ist ganz klar, ich habe den Mikko Rantanen-Trade vorhin erwähnt, Quinn Hughes sagt, ja, ist ja ganz nett, dass ich hier bin, aber ich kann euch jetzt schon sagen, pass mal auf, Leute, ich unterschreibe hier nicht. Ich will nach New Jersey, das wäre übrigens noch schlimmer als das Worst Case, oder wäre das Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario ist, wenn er sagt, ich will nicht bei euch bleiben, bitte tauscht mich. Wenn er dann noch sagen würde, naja, also ich möchte übrigens nur nach New Jersey getauscht werden, dann wird es ganz schwierig, weil dann hat natürlich Minnesota kaum Druckmittel, um dann in irgendeiner Form was von New Jersey zu bekommen. Das eben mal so als Möglichkeit. Also er sagt, ich will nicht hier bleiben. So, was macht man dann als Minnesota? Ne? So, jetzt kannst du aber erstmal sagen, okay, pass mal auf, wir warten jetzt erstmal die Saison ab, wir zeigen ihm, was wir können in der Saison, wir zeigen ihm, was wir können in den Playoffs und danach können wir dann vielleicht uns im Sommer mal hinsetzen, also versuchen sie das Problem so ein Stück weit erstmal nach hinten zu verlagern. Dann ist das Risiko natürlich, dass Minnesota zwar aktuell gut unterwegs ist, gar keine Frage, dass das Ganze aber nicht von Dauer ist, denn wir müssen natürlich auch sagen, die beiden Torhüter hinten, Philipp Gustafsson und Jesper Wallstedt, die sind gut, aber die haben beide noch nicht langfristig in der NHL gezeigt, dass sie wirklich richtig gute Torhüter sind. Wenn wir uns das Ganze angucken, Wallstedt, 11 Spiele in der Saison, megamäßig, insgesamt hat er aber 16 Spiele nur in der NHL. Er hat nicht ein einziges Playoff-Spiel bisher abgeliefert in der NHL. Bei Philipp Gustafsson ist es zumindest mal besser. Der hat jetzt 189 NHL-Spiele, letztes Jahr ja auch 58, also da war er auch die Nummer 1. Aber auch er, der hat 11 Playoff-Spiele, hat kaum Erfahrung. Also ich meine, ich habe der letzte Folge den Jauri-Trade ja auch kritisiert, dass zum Beispiel ein Stuart Skinner wesentlich mehr Erfahrung in den Playoffs hat. Gustafsson hat auch nicht wirklich Erfahrung. Also da musst du schon sagen, wenn du jetzt sagst, naja, wir haben richtig gute Torhüter, ja, erstmal ja, in der regulären Saison vielleicht auch so ein bisschen, aber in den Playoffs haben die noch nicht so wirklich was gezeigt. Also da müssen wir erstmal abwarten. Und dann kommen wir natürlich dazu, dass Minnesota zwar jetzt ein sehr gutes Verteidigerpaar hat, mit Boldy und Kaprizov, unter anderem auch gute Flügelspieler, aber auf der vielleicht wichtigsten Position, was jetzt die Skater betrifft, haben sie keinen Nummer 1 Center. Und sie haben, wenn du es vielleicht hart ausdrücken willst, auch nicht mal einen Center für die zweite Reihe. Also bei allem Respekt, wenn du dir die Center anguckst, Danila Jurov, Joel Eriksson Ek, Ryan Hartman, Nico Sturm. Nico Sturm übrigens, gar keine Kritik an Sturm. Der ist, wenn du Nico Sturm in der vierten Reihe haben kannst, als Center kannst du einen Stanley Cup gewinnen. Das haben wir in Florida gesehen. Das haben wir eben entsprechend auch in Colorado gesehen. Nur, wer war denn da auf Position 3, 2 und 1, was die Mittelstürmerposition betrifft? Das waren eben nicht Spieler wie einen Hartman und einen Jurov. Eriksson Ek in der zweiten Reihe als defensiver Center. Ja, okay, wenn du eine Scoring erste Reihe hast mit einem super Center in der Mitte, wunderbar. Aber das ist für mich echt so, dass Minnesota da schwach ist und zwar deutlich schwächer. Und jetzt kommen wir eben dann zum vielleicht größten Problem, was Minnesota hat. Deutlich schwächer die Center-Position als die von Dallas und die von Colorado. Und das ist genau das größte Problem, was die Minnesota Wild haben. Sie sind in der jetzt, spätestens jetzt, stärksten Division der NHL, die Stärke oben in der Spitze der Central Division ist ohne Vergleich. Sorry, wenn man das so sagen muss, auch wenn man die anderen Mannschaften eben sieht, andere Teams, andere Divisions, die sind sicherlich teilweise ausgeglichen. Die haben auch sehr, sehr gute Teams und sehr, sehr gute Spieler. Aber das, was da im Moment auf dem Eis steht, was eben bei den Avs, bei den Stars und jetzt auch bei Minnesota mit dabei ist, das ist für mich das Beste, wenn man das nimmt, in der NHL. Wenn Florida vielleicht gesund ist, kann man auch darüber reden, dass da auch was ist. Aber wer ist das dritte Team dann da in der Division? Und dass du drei solche Mannschaften in einer Division hast, ist schon das Problem. Ich habe die Bilanz erwähnt von den Minnesota Wild. Und wenn ich da einfach mal auf die Standings schaue, die haben durch diese Bilanz eben 39 Punkte. Die sind 8 Punkte hinter Dallas. Und Dallas ist nochmal 4 Punkte und ein Spiel hinter der Colorado Avalanche. Das heißt, Minnesota hat aktuell 12 Punkte Rückstand auf den ersten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eines der beiden Teams vor sich überholen, ist nicht so hoch. Wenn ich sagen, sie ist bei 0 oder sehr gering, aber es ist schon relativ unwahrscheinlich. Das heißt also, du kannst fest damit rechnen, dass du in der ersten Runde Stand jetzt Dallas bekommen würdest. Wenn es anders läuft, kriegst du halt Colorado, aber viel ein anderes Team wirst du nicht bekommen. Und wenn du die Serie überlebst, obwohl du auf der Center-Position schon mal schlechter besetzt bist, dann bekommst du das Team, was eben dann an 1 war und was sich höchstwahrscheinlich gegen ein Wildcard-Team durchgesetzt hat. Und ich habe es ja eben erwähnt, bei der Aufzählung der besten Verteidiger-Duos, da war Dallas mit dabei und da war auch Colorado mit dabei. Das heißt, natürlich kannst du jetzt sagen, du hast dich gegenüber anderen besser aufgestellt mit dem Verteidiger-Duo Faber und Hughes. Nur die beiden vor dir, die haben wahrscheinlich noch bessere Verteidiger-Duos. Und auf den Flügelpositionen sind die auch gut besetzt und dann hast du eben diese Center-Position und das ist das Problem von Minnesota. Das heißt also, sie sind da nicht besser geworden, was das Ranking betrifft in der Division. Sie sind vielleicht ein bisschen näher rangerückt an die beiden oberen, aber sie sind für mich noch nicht in dieser Kategorie wie Colorado, wie Dallas. Und jetzt kommt noch ein Punkt, da hat Minnesota jetzt erstmal nichts mit zu tun. ich finde es furchtbar, dass die NHL kein 1-8 Seeding hat. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, oh super, wir haben wieder eine tolle Erstrundenserie. Letztes Jahr hatten wir Dallas gegen Colorado, jetzt kriegen wir, sagen wir mal, Dallas gegen Minnesota. Super, gleich in der ersten Runde, richtig tolles Eishockey. Ja, schön, Pustekuchen, das will ich gar nicht. Ich möchte mal ein Western Conference Finale haben, wo ich sagen kann, ohne dass ich irgendwie dann mich irre, das sind die beiden besten Teams der Conference. So, und das kann ich nicht sagen, wenn ich von den drei besten Teams der Conference aktuell die drei besten Teams gleich in der ersten oder zweiten Runde gegeneinander habe. Dann ist dieses Western Conference Final sicherlich eine tolle Serie, aber nicht das, was ich haben würde, wenn ich 1-8 setzen würde. Was heißt das übrigens 1-8? Nur als kleine Side Note. Natürlich heißt das, ich nehme die besten 8 Teams aus der Western Conference, packe die in die Playoffs. Ich kann vielleicht noch so eine Regel finden, dass ich mindestens 2 haben muss aus jeder Division, aber mehr würde ich auch gar nicht festlegen. Und dann setze ich die von 1-8. Das heißt, das Team, was die 8 schlechteste Bilanz hat in der Western Conference, spielt gegen das Team mit der besten und so weiter. Und wenn wir die Situation aktuell hätten, dann würde Colorado nicht gegen Dallas spielen, Dallas würde nicht gegen Minnesota spielen, sondern wir hätten ganz andere Serien in der Western Conference und hätten dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Western Conference Finale ein Finale haben, wo das beste gegen das zweitbeste Team der Conference spielt aus der regulären Saison, und damit hätte man, finde ich, auch bessere Serien. Sie haben diese Divisional Playoffs gemacht, die NHL, um Rivalitäten zu schaffen. Ich finde, Rivalitäten ergeben sich dann auch dadurch, dass du in einem Western Conference Finale mal eine Serie hast und dass man eben dadurch sich nicht mag. Damals Detroit gegen Colorado, das war jetzt natürlich nicht so, dass die in einer Division gespielt haben, aber die haben sich eben irgendwann durchgesetzt und sind mehrfach im Western Conference Finale dann auch aufeinander getroffen. Und das wäre meiner Meinung nach bei den besten Teams in der Conference auch der Fall. Also das ist zum Beispiel so ein Seiteneffekt, dass du dann auch von diesen Spielern, die eben dann nicht mehr hast nach der zweiten Runde. Ich habe ja eben schon sehr, sehr viele Spieler erwähnt aus den drei Teams. Die sind raus dann. Die 2/3 dieser Spieler sind nicht mehr mit dabei. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und das würde ich mir auch in der Eastern Conference wünschen, dass du da auch ein besseres Seeding hättest. Da ist es jetzt nicht ganz so, weil die sehr eng beieinander sind, die Teams. Aber trotzdem, das ist ein Punkt, wo die NHL für mich Nachbesserungsbedarf hat und wo man das Ganze wirklich und klar verbessern muss. So, jetzt einmal kurz durchatmen. Ich habe jetzt schon fast 40 Minuten über diesen Trade geredet und jetzt will ich auch mal so ein bisschen euch zu Wort kommen lassen, beziehungsweise zumindest eure Anmerkungen oder auch eure Fragen beantworten. Und da gab es einige und wir fangen einfach mal an. Chris hat bei Instagram geschrieben, wie würdest du den News-Trade bewerten? Die Canucks bekommen schon ordentlich was für den sehr lustlos daherkurvenden News der letzten Wochen. Naja, also bei Quinn Hughes muss man sagen, ist die Frage, war er lustlos oder war es so, dass er versucht hat, mehr zu machen als möglich war? Also dass er versucht hat, vielleicht so ein bisschen auszugleichen, dass er merkt als guter Spieler, hey, wir haben nicht die Qualität, ich muss mehr machen, ich muss mich mehr einschalten, ich muss dies und jenes noch zusätzlich machen. Und das, selbst wenn du ein super guter Spieler bist, schaffst du das nicht. Und das könnte natürlich so ein bisschen ein Effekt sein, der dann den Eindruck verstärkt, dass er eben vielleicht nicht so gut gespielt hat, wie man das erwarten würde. Und dann denkt man, naja, also der hat jetzt keine Lust mehr gehabt. In dem Fall war es vielleicht eher ein bisschen eine Kombination aus, ich versuche alles zu machen und trotzdem ist die Motivation nicht so hoch, weil ich weiß, mit dem Team haben wir kaum eine Chance, in die Playoffs zu kommen und auch gar nicht weiter. Dann haben wir Eisdynamo 11. Der hat geschrieben, glaubst du daran, dass Minnesota eine wirkliche Chance auf eine Extension mit Hughes hat? Angeblich wollte er ja in die Eastern Conference, um näher an der Familie zu sein, und wenn der Vertrag ausläuft, kann er wahrscheinlich als Free Agent zu seinen Brüdern nach New Jersey gehen. Der steigende Salary Caps sollte das ja möglich machen. Die Canucks haben einfach das beste Angebot mit dem meisten Gegenwert angenommen. Das weiß ich nicht, dazu müsste man wissen, was die anderen Teams geboten haben. Wie würde ich die Chancen einschätzen, dass Quinn Hughes in Minnesota verlängert? Ich würde die Chancen besser einschätzen, als dass Mikko Rantanen in Carolina verlängert. Das haben wir ja gesehen. Dementsprechend glaube ich schon, dass auch diese Kombination mit Bill Guerin, es ist ein Team in den USA, dass das schon nochmal so ein bisschen ein Vorteil ist. Auch nochmal die Kombination, dass bis nächsten September die Möglichkeit besteht, dass er einen 8-Jahres-Vertrag hat, dass die Möglichkeit besteht, dass er viel an Bonuszahlungen bekommt. Das sind alles Dinge, die bei anderen Spielern in anderen Standorten nicht der Fall waren. Dementsprechend ist das schon etwas, wo man einen Vorteil sehen kann. Natürlich, wenn er sich hart entschieden hat, ich will unbedingt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre mit meinen Brüdern zusammenspielen, dann muss er Free Agent werden, dann muss er auch sagen, ich gehe nach New Jersey. Aber das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ich sage jetzt mal vielleicht 60-70%, dass er in Minnesota bleibt. Die Chance sehe ich schon größer, dass er da eben dann unterschreiben würde. Stefinho hat geschrieben, guter Deal für die Canucks, das Beste, was man noch rausholen konnte. Ja, habe ich eben im Prinzip auch schon gesagt. Frage ist natürlich, wäre es nicht besser gewesen zu sagen, ach komm, pass auf Leute, wir wollen wirklich nur Draftpicks haben, wir wollen jetzt nicht noch andere Spieler haben. Weiß ich nicht, mit Bouillon hast du jemanden, der Potenzial hat nach oben, der sich defensiv verbessern muss, der viel auch am Skating machen muss. Das gilt vielleicht auch für Marco Rossi nochmal, dass der sich auch im Skating verbessern muss. Ich meine, es gab ja auch einen Grund übrigens, dass Marco Rossi im Sommer ja auch schon immer wieder Thema war bei Trade-Gerüchten, dass Minnesota dann irgendwann mal mit ihm verlängert hat, aber das hat ja auch länger gedauert, als das bei einem Spieler dauern würde, den man unbedingt haben möchte. Also auch das auch nochmal zur Personalie Marco Rossi dann an der Stelle. Daniel hat geschrieben, krasser Trade, ich hätte nie gedacht, dass er das macht. Also weiß ich nicht, wer mit er gemeint ist, ob jetzt damit Quinn Hughes gemeint ist. Er hatte übrigens keine Wahl. Also es war jetzt nicht so, dass Quinn Hughes irgendwelche Trade Protections hatte. Die waren nicht da. Dementsprechend hatte Vancouver da, letztendlich Alvin und Rutherford hatten da freie Hand. Wer ist der Gewinner? Ganz klar, die alte Regel. Das Team, was den besten Spieler bekommt, ist der Gewinner in dem Trade. Minnesota ist klar der Gewinner. Minnesota ist der Gewinner, weil sie einen absoluten Superstar bekommen haben, weil sie jemanden bekommen haben, erstmals seit Parisi und Suter da unterschrieben haben, der wirklich zur Top-Kategorie der NHL-Spieler gehört. Ich weiß gar nicht, ob die beiden das damals waren. Aber Quinn Hughes ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ein bisschen Pep Guardiola jetzt. Und ja, das ist schon so, dass dann eben Vancouver der Verlierer ist und Minnesota ist der Gewinner. Er schreibt nämlich auch, ich denke, der Gewinner ist klar, wer so einen Spieler bekommt, gewinnt. Ja, er ist in meinen Augen ein Franchise-Player und einer der Top-2-Verteidiger in der NHL. Unterschrieben, absolut. Ich frage mich aber trotzdem, warum die Canucks das gemacht haben. Einen solchen Spieler gibt man doch nicht ab. Naja, habe ich aber schon gesagt. Wenn Quinn Hughes dir deutlich signalisiert, dass er nicht verlängern will, dann hast du ja schon so ein bisschen Druck. So, dann weißt du, die anderen Teams wissen das auch. Je näher das Vertragsende rücken würde, umso weniger Handlungsspielraum hast du, umso weniger Druck kannst du ausüben, umso weniger kannst du sagen, wir hätten gerne noch das und das und das. Deswegen ist der Zeitpunkt vielleicht sogar ganz gut gewählt, vielleicht sogar der beste Zeitpunkt. Nochmal, ob es jetzt wirklich das beste Angebot war, was sie hatten, weiß ich nicht. Aber der Zeitpunkt ist für mich schon verständlich und dann lieber früher handeln, als dann immer mehr Druck zu bekommen und immer mehr Möglichkeiten zu verlieren, um etwas zu machen. Das muss man schon sagen, dann aus Sicht der Vancouver Canucks. Dann schaue ich mal rein. Ich weiß nicht, ob bei Blue Sky, doch, bei Blue Sky hat jemand geschrieben. Und zwar hat Le Affond geschrieben, der Leaf-Fan natürlich, nicht schön für die Canucks, aber wenn es sich abzeichnet, dass der Starspieler nicht bleiben möchte, durchaus legitim, dann besser früher den Gegenwert nehmen, als ihn irgendwann einfach so gehen zu lassen, besonders wenn du auch mit dem Star nichts gerissen kriegst. Im Prinzip genau das hat Markus da gerade gesagt, was ich gerade auch eben entsprechend zusammengefasst hat, und ja, dem ist da nicht viel hinzuzufügen. Von Markus kommt noch, der Gegenwert ist selten so gut wie der Star, aber hier brauchbarer als das, was Vancouver für Horvat oder Miller bekommen hat. Das würde ich auch unterschreiben. Hughes auch ein besserer Spieler mit längerem Vertrag als die beiden natürlich. Das stimmt auch. Für Minnesota ein Statement, dass man mit der Achse Kaprizov, Hughes und Gustafsson, Wallstedt und gutem Support, Boldy, Faber, Eriksson, Ek angreifen will im Westen. Ob das dann in der ersten Runde gegen Colorado oder Dallas reicht, mal sehen. Es gibt Potenzial für mich. Oder es gibt Potenzial für weitere Verstärkungen. Ja gut, das muss man ab. Sie brauchen halt einen Center. Also du brauchst jemanden, den du mindestens in die Kategorie Second-Line-Center einstufen kannst. Ich weiß nicht, ob ein Nazem Kadri dann zum Beispiel Sinn machen würde und sie da deutlich, oder er macht sie besser. Ob er sie jetzt deutlich besser macht, weiß ich nicht. Sie werden das Problem haben, sie kriegen nicht die Center, die die beiden anderen haben. So, auf der Center-Position werden sie immer schlechter sein, Minnesota. Du kannst das so ein bisschen zu versuchen, diese Lücke zu füllen. Und du kannst eben versuchen, auch noch vielleicht dir den einen oder anderen Flügelspieler, Deathplayer zu holen. Damit kannst du versuchen, dann über die Tiefe des Teams da auch was auszugleichen. Da werden sie einen Nachteil haben auf den Verteidigerpositionen, finde ich, sind sie sehr ähnlich besetzt jetzt wie die beiden anderen Flügelspieler auch. Torhüterposition würde ich aktuell sagen, aufgrund der Erfahrung und des Sample Sizes ist Dallas noch besser besetzt. Colorado muss man ja auch deutlich sagen, die beiden haben auch nicht so viel Playoff-Erfahrung, also so gut die reguläre Saison ist. Auch da bei Blackwood ist ja auch nicht so viel an Spielen vorhanden gewesen. Deswegen würde ich auch da sagen, sind sie eher dann auf einem Niveau mit Colorado, was die Torhüterposition betrifft, Minnesota. Ja, es wird sehr, sehr interessant sein, die ersten beiden Runden wieder mal in der Central. Und dann hat noch Don geschrieben, wie gut ist die Draft-Klasse nächstes Jahr, besonders McKenna, lohnt es sich dafür schlecht zu sein? Bei McKenna ist übrigens die Frage, ob der jetzt noch der beste Spieler ist, aber ich glaube, zumindest das, was ich so gelesen habe, der Draft ist nicht so schlecht, das ist schon so, dass man sich da einige holen kann. Man muss aber auch wirklich realistisch sagen, also wenn Minnesota in den Playoffs ist, dann ist der Pick ja irgendwo ab Position 20 aufwärts. Da weiß ich nicht, wie dann noch die Qualität des Draft-Jahrgangs ist. Und von Don auch noch, um noch eine Frage, mir erscheint der Kader der Canucks extrem schief. Sehr hohe Ausgaben, aber keinen Starspieler, die liefern. Ist das auf Jahre nicht ein Problem, das nicht einfach zu beheben ist? Also zu Vancouver hatte ich ja schon so ein bisschen was gesagt. Ich will noch mal einmal reinschauen, dann auch in den Kader, beziehungsweise dann auch in die Verträge. Einen Moment, muss ich mir die Seite hier entsprechend nochmal aufrufen, der Vancouver Canucks. Natürlich hast du vorne mit Elias Pettersson, ja, da weißt du nicht, wo geht die Reise hin. Also, er war ja zwischendurch ein Spieler, wo du gesagt hast, jo, das ist ein Erstreihencenter, Franchise-Player, jemand, mit dem du, um den du aufbauen kannst, zusammen mit Hughes wäre ja auch eine Achse gewesen, JT Miller noch mit dabei. Sie hatten ja sozusagen so ein bisschen das Potenzial und wir haben eben diese beiden Spielzeiten gehabt. 82 Spiele, 89 Punkte und 80 Spiele, 102. Aber seitdem geht es so deutlich bergab. Und ja, bei Pettersson musst du abwarten. Aktuell ist er zu hoch bezahlt, wobei auch der Deal natürlich, so wie im Grunde alle Verträge durch den steigenden Salary Cap Space, schon ein bisschen besser wird. Und dann ist es eben so, das hast du ja dann eben auch schon erwähnt, sie haben viele Spieler, die ein höheres Gehalt haben. Ich will gar nicht mal sagen, alle sind zu hoch bezahlt. Brock Boeser mit knapp über 7 Millionen ist, glaube ich, okay. Jack DeBrus 5,5 Millionen ist auch nicht so schlimm. Evander Kane läuft der Vertrag aus. Marco Rossi ist jetzt mit 5 Millionen für die nächsten 3 Jahre, glaube ich, als guter Drittreihen-Center oder vielleicht sogar Zweitreihen-Center auch okay vom Vertrag her. Sie haben, wie du das halt erwähnt hast, sie haben keine Unterschiedsspieler. Quinn Hughes wäre einer gewesen, der ist jetzt weg. Und alle anderen sind solide, teilweise, natürlich teilweise eben auch nicht mehr so besonders gut. Ja, dann haben sie hinten ein Torhüter-Duo, für das sie knapp 10 Millionen bezahlen, wo du aber auch weißt, die sind öfter verletzt, beziehungsweise der eine ist auch nicht so super gut, sind beide auch 30 Jahre alt. Also der Kader ist einfach nicht wirklich gut durchmischt. Und das ist ja der Punkt, den ich meinte vorhin mit einem Rebuild. Ist es wirklich sinnvoll, dann 5 Millionen von Marco Rossi aufzunehmen? Hätte man nicht da sagen müssen, also ja, wir nehmen dann lieber nochmal einen Zweitrunden-Pick und oder zwei Zweitrunden-Picks und ich weiß nicht was. Das ist natürlich müßig, da jetzt drüber zu diskutieren, weil der Trade über die Bühne gegangen ist. Aber das sind eben schon so Punkte, wo ich viele Fragezeichen habe. Das ist noch kein kompletter Rebuild. Vielleicht können sie Spieler abgeben, vielleicht kannst du einen Evander Kane auch abgeben. Aber was auch für mich ein Punkt ist, viele der Spieler vorne mit dem nicht ganz so hohen Gehalt haben aber relativ lange Verträge. Also ein Garland kommt zum Beispiel auch noch mit dazu. Ronek und Markus Pettersson in der Verteidigung auch. Die sind auch alle bis über 2030 hinaus unter Vertrag. Also das könnten dann Probleme sein, wo du eben die Spieler nicht los wirst. Weil, nicht weil die Verträge zu hoch dotiert sind, sondern weil sie zu lange sind. Das könnte ja auch ein Problem sein. Und auch die Torhüterverträge sind ja mindestens 3 Jahre noch über dieses Jahr. Also ja, schwierige Situation in Vancouver. Bin gespannt, das muss also auch einer der ersten Trades sein in einer ganzen Reihe von Trades in den nächsten Monaten, auch in der nächsten Sommerpause. Und danach kann man dann final auch erst beurteilen, wie dieser Umbruch gelungen ist und wie auch dieser Trade sich dann entsprechend da auswirkt an der Stelle. Wenn wir mal gucken, ob bei X noch jemand von euch geschrieben hat. Ich glaube nicht. Ich glaube auch so viele sind bei X gar nicht mehr unterwegs. Ja, das war's, glaube ich, an Feedback, was ihr mir geschrieben habt. Auch da an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, denn so macht es natürlich auch Spaß, wenn ich da dann nochmal auf eure Punkte eingehen kann, wenn dann auch Fragen kommen, die ich mir gar nicht unbedingt stelle. Das soll gar keine Kritik an euch sein, sondern manchmal habe ich einfach so einen Blickwinkel aus einer bestimmten Richtung und mit bestimmten Stichworten, wo ich dann eben sage, hey Mensch, auf das, was ihr jetzt fragt, da wäre ich gar nicht so gekommen. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank und dann schaue ich nochmal, ob ich bei meinen Stichpunkten noch irgendetwas vergessen habe. Ich glaube nicht, das war ja jetzt auch relativ viel, fast eine Stunde dann eben entsprechend auch länger als der Podcast gestern zum Torhüter-Tauschgeschäft, aber das muss man ja dann auch an der Stelle sagen, das ist eben schon was ganz, ganz Besonderes, dass ein Spieler mit Quinn Hughes Norris Trophy gewonnen vor 2 Jahren. Jemand, den du auch immer wieder in der Hart Trophy Diskussion mit drin hattest. Sicherlich jemand, der auch in den nächsten Jahren wieder um die Norris Trophy kämpfen wird, der wieder auch Punkte oder Stimmen bekommen wird für die Hart Trophy. Dass du dann darüber auch redest, fällt mir übrigens ein zum Thema Edmonton auch noch, selbst wenn du dann gegen die beiden anderen gewinnst aus der Central, kommt dann natürlich auch ein Team wie entweder Vegas mit Hurtle und Eichel zum Beispiel auf der Center-Position oder du kriegst Edmonton mit Dreisaitl und McDavid und das ist eben der Punkt bei Minnesota, da haben sie nichts, was auch nur annähernd da rankommt. Also nochmal, bei allem Respekt vor denen, die da auf der Center-Position rumlaufen, die sind für mich mindestens eine Stufe schlechter. Also wenn du die Center-Position nimmst, McDavid, McKinnon hast du eben da vorne noch in den Center-Positionen mit drin. Die sind richtig oberste Kategorie. Du hast einen Brock Nelson mit dabei. Bei Dreisaitl übrigens natürlich auch. Du hast einen Brock Nelson mit dabei in der zweiten Reihe bei den Avs, der eben auch besser ist als alles das, was Minnesota auf den Center-Positionen hat. Also das muss man ja auch sagen. Wenn wir nach Dallas gucken, Robbie Hintz, Wyatt Johnston sind sehr, sehr gute Spieler einfach an der Stelle. Natürlich, Tyler Seguin wird da eben auch entsprechend fehlen bei Dallas, aber auch da weißt du ja nicht, ob die sich noch jemanden holen. Matt Duchene eben ist mit dabei, kann da auch auf der Center-Position zum Einsatz kommen. Also ja, das ist einfach die Schwachstelle von Minnesota. Vielleicht können sie verbessern, aber das wird dann auch sehr, sehr schwierig sein, trotzdem in den Playoffs. Für heute war das aber etwas, was natürlich wieder richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht direkt wieder quasi an einem Tag kommt. Für mich war nun insoweit das Glück, dass ich nach dem Podcast über den Oilers und Penguins Trade im Prinzip ausgemacht habe und dann erst heute Morgen vom Quinn Hughes Trade erfahren habe und somit bei mir zumindest jetzt mal ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Aber ja, es ist eben einfach so, dass dieser Trade einer der größten ist in den letzten Jahren, der größte dieser Saison und vielleicht auch der größte im Kalenderjahr, das habe ich ja erwähnt. Und wir werden sehen, wie sich das dann jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Es bleibt spannend in der NHL, eng getakteter Kalender, es wird die Duelle geben. Ich hatte ja auch erwähnt, das eine Spiel Vancouver gegen New Jersey, Spiel der Woche oder eines der Spiele der Woche und da ist jetzt eben bei Vancouver Quinn Hughes nicht mehr mit dabei. Also ja, so schnell kann sich das Ganze verändern in der Liga. Und nochmal übrigens auch eine Geschichte jetzt für die gesamte Liga. Es wird ja immer wieder gesagt, dass es nicht möglich ist, während der Saison zu tauschen. Wir haben das letzte Jahr gehabt mit den beiden Rantanen-Trades. Wir haben es jetzt gehabt. Wir haben es auch mit den Torhüter-Trades gehabt, die Colorado hatte zum Beispiel. Die waren ja auch sehr, sehr früh in der Saison. Wir hatten es jetzt mit dem Oilers-Penguins-Trade. Auch das eben mitten in der Saison versuchst du, eine Position zu verbessern. Wir haben diesen Blockbuster jetzt. Eben Bill Guerin, Kudos, dass er das gemacht hat, dass er da eben jetzt auch gehandelt hat, auch da sehr, sehr schnell gehandelt hat, vielleicht auch jemand anderen ausgebotet hat in dem Sinne, also höher geboten hat als ein Team, was vielleicht in den nächsten Wochen nochmal nachgelegt hätte. Also auch das ist ja etwas, möglichst schnell zu handeln, wenn du die Chance bekommst. Und das finde ich richtig gut, das würde ich mir natürlich öfter wünschen, vielleicht nicht direkt innerhalb von ein paar Stunden. Aber ansonsten hat mir das wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt verabschiede ich mich erstmal so ein bisschen in die Adventsstimmung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.